Man pilgert nach Santiago, ganz klar. Dann fällt vielleicht noch ein paar Leuten irgendwie Rom ein. Aber die wenigsten wissen, dass es in Deutschland einen Ort gibt, wo im Mittelalter fast genauso viel hingepilgert wurde wie nach Santiago. Vor Jahren ist eine Freundin von mir sehr früh an Krebs erkrankt und auch verstorben. Wir haben versucht, über ihren nahenden Tod zu sprechen. Und sie hat mir auch gesagt, es ging mir viel mehr Schuppen von den Augen, sagte, ja, du hast Rituale, du hast was, du hast Gebete, du hast die Krankensalbung, du hast zumindest eine Art, eine ritualisierte Art, wie du das verarbeiten kannst. Und sie war Atheistin, sie hatte das nicht, sie hat eine Psychotherapie gemacht. Aber wirklich, das ist einfach ein Anker. Also ich merke das auch bei mir, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie in Panik gerade irgendwie Angst habe, ich bete innerlich immer ein Vaterunser. Das hilft. Es gibt mir Kraft.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und gehe heute mit dir pilgern. Wir haben eine Pilgerführerin dabei in der heutigen Folge und das ist Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt. Ist nicht zum ersten Mal bei Frei Raus zu Gast, hat aber heute ein Thema im Gepäck, über das sie noch nicht so oft im Detail gesprochen hat. Und genau das machen wir heute. Wir sprechen über das Pilgern. Was ist der Unterschied zwischen Pilgern und Wandern? Warum geht sie so gerne pilgern? Warum ist der Jakobsweg so gar nicht ihrs? Und welche Pilgerwege sind es? Wir sprechen unter anderem über den Kumano Kodo, auf dem sie unterwegs war. Einen sehr, sehr alten Pilgerweg in Japan. Wir sprechen über verschiedene Pilgerwege in Osteuropa, von denen sie gerade erst wieder zurückgekehrt ist. Christine hat mir nach unserem Gespräch nochmal gesagt, weißt du, ich lag irgendwann auf einer Wanderung in meinem Zelt und war so dankbar für das Leben, was ich führen kann, dass ich so viel wandern kann, dass ich so viel draußen bin, dass ich so viele Menschen treffe, so viele verschiedene Kulturen auch kennenlerne. Und ich wollte immer Danke sagen, ich wollte Danke, Danke sagen und habe mich dann gefragt, wem gilt eigentlich dieses Danke? Hat sich dann an ihre religiöse katholische Prägung aus der Kindheit erinnert und diesen Glauben wiederentdeckt, was sie nicht daran hindert, doch sehr flapsig auch über Religion zu sprechen, über religiöse Rituale und das ist dann immer sehr unterhaltsam, aber am Ende nie respektlos gemeint. Wir gehen gleich rein in das Gespräch, kannst du dich drauf freuen, mit Christine atmen vorher, aber noch einmal kurz durch. Stell dir mal vor, du kaufst dir was und darfst das 100 Tage lang testen. Geht mit einer Matratze von Emma. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit unseren Nachbarn gesprochen, ist kein Witz, und die haben mir erzählt, dass sie sich eine neue Matratze besorgt haben. Da habe ich sofort gefragt, ey, was ist denn das für eine Matratze? Weil ich selbst auch erst seit wenigen Wochen eine neue Matratze habe, und zwar eine von Emma. Und was haben meine Nachbarn gesagt? Ja, wir haben uns eine Emma-Matratze bestellt. Die haben sich informiert übers Internet, über ChatGPT und haben rausbekommen, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis gibt's bei einer Emma-Matratze. Und da habe ich gesagt, Mensch, hättet ihr mal was gesagt, dann hätte ich euch meinen persönlichen Rabattcode gegeben, dann hätte es nochmal 5% auf den ohnehin schon günstigen Preis gegeben. Emma hat aktuell Black Friday Wochen. Das bedeutet Rabatte bis zu 50%, zum Beispiel für die Elite AirGrid Matratze und den Elite AirGrid Topper. Jetzt im November, während dieser Black Friday Wochen, gibt es aber auch immer für eine gewisse Anzahl von Tagen nochmal besondere Zusatzrabatte, die du dir ansehen kannst, wenn du mal auf die Website von Emma gehst. Da wirst du auch sehen, dass du bei Emma nicht nur Matratzen bekommst, sondern unter anderem auch Kissen und ganze Betten. Also einfach mal eingeben emma-matratze.de und wenn du den Code frei raus benutzt, alles zusammengeschrieben, dann bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Werden meine Nachbarn, wenn sie sich jetzt nochmal Kissen bestellen, auch machen. Christine, schön, dass du da bist.
Ja, zum wiederholten Male.
Zum wiederholten Male und hier in Hamburg persönlich, das freut mich immer besonders. Wir wollen heute mal über das Pilgern sprechen.
Ein Novum für dich habe ich gelernt.
Das Pilgern, ja, das ist mir insofern fern, als dass ich es noch nie gemacht habe. Ich habe natürlich viel schon gehört über das Pilgern von anderen Menschen, die Pilgern waren. Ja, habe da selbst aber nicht so einen richtig praktischen Zugang. Deswegen freue ich mich, von dir eine Perspektive mal zu hören. Und frage mich zu Beginn, was für dich denn eigentlich der Unterschied ist zwischen Pilgern und Wandern?
Das wollte ich gerade dich fragen. Also es ist wichtig, dass wir diese Begriffsklärung am Anfang haben. Und zwar ist Pilgern eine Sonderform des Wanderns und der große Unterschied liegt daran, dass Pilgern also in jedem Fall eine religiöse Motivation hat. So, und zwar jetzt nicht unbedingt eine christliche, weil es gibt auch andere Kulturen. Also es gibt die Pilgerfahrt im Islam, es gibt es ja auch im Buddhismus. Das hat nichts mit einer spezifischen Religion zu tun, aber mit Religion. Also man geht pilgern, um für etwas zu bitten, zu danken und um religiös aufgeladene Orte zu besuchen. Und ich schiebe das deswegen vorneweg, weil ich war ja jetzt gerade 3 Monate in Osteuropa pilgern. Und meine Fans haben sich also penetrant beklagt, kannst du mal ein bisschen weniger Kirchen posten? Oder schon wieder ein Heiliger, schon wieder eine Kapelle, wo ich denke, Leute, ich bin auf einer Pilgerreise, auf einem Pilgerweg, auf einem Burgenweg, beklagt ihr euch ja auch nicht, wenn ihr lauter Burgen sehen müsst. Ne?
Warst du denn ganz explizit pilgern, weil du pilgern wolltest? Oder warst du auf Pilgerpfaden unterwegs, weil das halt besonders schöne Wanderwege ist?
Also man kann natürlich auf einem Pilgerweg wandern oder man kann pilgern. So, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, das heißt, ich war in dem Fall tatsächlich pilgern. Also das hatte auch eine religiöse Komponente bei mir, eine spirituelle Komponente. So, aber was man noch wissen muss als Einladung zum Pilgern ist, dass es bei den historischen Pilgerwegen tatsächlich darum ging, einen bestimmten spirituell aufgeladenen Ort zu besuchen. Also zum Beispiel Rom oder eben Santiago de Compostela. So, und warum ist man früher gepilgert? Gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Also um sich zu bedanken, um etwas zu bitten. Und jetzt kommen die etwas schrägen Gründe, die vielleicht die wenigsten Erinnerungen haben. Also man konnte fremd pilgern lassen. Also wenn du jetzt irgendwie ein Herrscher oder König oder sonst was warst und hattest jetzt keine Zeit zu pilgern, hast du einfach ein paar Leute losgeschickt und sind für dich pilgern gegangen. Und was auch total typisch war, wenn du ein Verbrechen begangen hast, wurdest du quasi zur Sühne oder zur Strafe zum Pilgern geschickt. Also statt Knast, was nur Geld kostet, Resozialisierung bei Pilgern und vielleicht bist du auch nie wieder zurückgekommen, das war auch noch nicht schlecht. Also das gab die unterschiedlichsten Motivationen, warum gepilgert wurde. Es war eine Massenerscheinung im Mittelalter. So, und wichtig bei der Geschichte ist, diese historischen Pilgerwege, also die historischen Wege folgen, da musst du dir überlegen, was war denn für so einen mittelalterlichen Pilger wichtig? Also den hat ganz bestimmt nicht schöne Landschaft interessiert. Ein mittelalterlicher Pilger hatte 3 Interessen. Er wollte schnell vorankommen, er wollte möglichst bequem vorankommen und er wollte sicher laufen. So, diese 3 Sachen. Und da, wo du heute schnell und bequem vorankommst aus geografischen Gründen, da befinden sich heutzutage leider lauter Autobahnen und Hochgeschwindigkeitszuglinien. Ist klar, weil das einfach geografisch am einfachsten ist. So, und weil der mittelalterliche Pilger sicher vorankommen wollte, hat er natürlich bewusst große Städte aufgesucht. Weil da hat er also Nachschub bekommen, da gab es dann entsprechende Unterkünfte da war er eben geschützt vor irgendwelchen bösen Räubern. Was aber zum Effekt hat, dass wenn du historischen Pilgerwegen folgst, dass du heutzutage halt stundenlang durch Industrie vor Ort an Ausfallstraßen mit LKWs entlangläufst. So, das heißt, das, was du vorhin so scherzhaft angesprochen hast, ja, gehst du Pilger, weil es besonders schöne Wanderwege sind, genau das Gegenteil ist der Fall. Also wenn du sagst, ich möchte an den historischen Pilgerweg gehen, kannst du ehrlich gesagt einen drauf lassen, dass der jetzt bei weitem nicht so schön sein wird, in der Regel, wie ein Wanderweg. Weil ein Wanderweg ist nach Landschaftsgesichtspunkten ausgerichtet, aber ein Pilgerweg eben nicht. Also ein historischer Pilgerweg.
Nun weißt du ja um diese ganzen Hintergründe und bist den Weg oder deine Pilgerwege bislang, auch jetzt gerade die in Osteuropa, nicht gegangen, weil sie so wunderschön sind. Was war denn dein Thema gerade? Was war denn deine Ablassbitte? Mit was bist du losgelaufen? Mit welchem spirituellen Angang?
Also erstmal.
Ich frage dich das ganz besonders gerne, weil ich weiß, dass du zum Beispiel, wenn es um das Thema Natur und Landschaft geht, dass du da eine bist, die sagst, das ist jetzt nicht so, dass ich da eine ganz intensive Verbindung aufbaue, während ich unterwegs bin. Du wirkst immer doch ein bisschen mehr als so eine pragmatische Wandersfrau. Ja?
So ist es.
Deswegen frage ich ganz besonders gerne nach diesem Spirituellen, ob es das gibt bei dir oder ob es das jetzt konkret gab in Ostern.
Also die Ausgangssituation war eigentlich wieder eine ganz pragmatische. Ich war, darüber haben wir ja schon mal geredet, die letzten beiden Jahre, also 2023 und 2024, war ich in Asien unterwegs. Japan, Taiwan und Korea, da gibt es auch bald ein Buch drüber, aber andere Geschichte. Und also das hieß aber für mich, hatte das zwei Auswirkungen. Das erste ist, ich bin 2 Jahre lang in einem Dampfsauna-Klima begleitet von Blutegeln, Mamushi-Schlangen gewandert. Also es war körperlich irrsinnig anstrengend. Also steiles Gelände, Klima, irgendwelche Viecher, furchtbar. So, und dazu kam dann halt eine wahnsinnsmentale Belastung, weil ich also nicht nur die Sprache nicht verstanden habe, sondern ich habe auch die Kultur nicht verstanden. Und ich habe immer den Ehrgeiz, also gerade wenn du halt so wie ich jahrelang unterwegs bist, dann wird dir das Wandern auch mal ein bisschen langweilig. Da brauchst du so ein bisschen kulturellen Background oder geschichtlichen Background. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe null Plan. Ne? Also ich kann mittlerweile einen Shinto-Tempel von einem buddhistischen Tempel unterscheiden. Ne? Aber schon in Taiwan geht's los. Was ist hier konfuzianisch? Was ist buddhistisch? Was ist hier Tudigong oder was ist hier Schieß mich tot? Also ich habe es überhaupt nicht verstanden, auch die geschichtlichen Hintergründe. Ich habe viel gelernt, aber das war mir einfach total fremd. Und nach 2 Jahren war so ein bisschen Mental Overload, wo ich gesagt habe, okay, Christine, ich will jetzt was machen, was vom Klima her, vom Gelände her Idioten einfach ist und wo ich auch die Kultur verstehe und vor allen Dingen, wo ich auch viel Kultur habe. So, da dachte ich natürlich, super, Pilgerwege sind immer einfach, weil haben wir ja gerade besprochen. Und Pilgerwege sind auch kulturell total interessant. Und auf Pilgerwegen stoße ich auf kulturhistorische oder Kulturdenkmäler, wo ich auch ein bisschen was lernen kann. Also war klar, pilgern. So, und jetzt muss ich dazu sagen, wurde immer lange Zeit nachgesagt, ich würde was gegen das Pilgern haben. Ich muss jetzt mal erklären, wo dieser Eindruck herkommt. Und zwar bin ich in einem Anfall geistiger Umnebelung oder, naja, mangels Alternativen bin ich mal einen spanischen Camino gepilgert. Und das ist jetzt fast schon 15 Jahre her. Da war ich auf dem Camino del Norte, bin ich nach Spanien gepilgert, nach Santiago de Compostela. Und zwar einfach, ich wollte damals wandern, Europa Ost-West, also vom Schwarzen Meer bis nach Santiago oder Cabo Finisterre. Naja, da gab es halt keine anderen Wege und dann habe ich so ein bisschen abgekotzt, wo ich dachte, ja, ich will eigentlich nicht pilgern. Und habe dann damals dieses unsägliche Buch gelesen oder gesehen, Hawe Kerkeling, ich bin dann mal weg. Und ich habe eigentlich nur im Cover da hinten gesehen, aha, er ist da gewandert, 836 Kilometer. Und ich habe genau jetzt nicht im Kopf, also wie lang der Camino Frances halt ist. Und ich dachte sofort, völlig erleichtert, 836 Kilometer, einfaches Gelände, das reiße ich auf der rechten Arschbacke in 3 Wochen ab, kein Problem und zack, probierst du doch mal aus. Und ich bin dann damals bewusst nicht den Camino Frances gegangen, sondern den Camino del Norte, der verläuft parallel an der Küste. Und um es mal vorwegzunehmen, also ich habe ja viele mit 70.000 Kilometern wirklich sehr viele Wanderwege gegangen. Und wenn ich jetzt ein Ranking machen sollte, was ganz unten steht, also letzter Platz ist es wahrscheinlich definitiv Camino del Norte.
Warum?
Also ich habe selten so einen wirklich schlimmen, furchtbaren Wanderweg erlebt.
Von der Beschaffenheit des Weges.
Der Weg, also die Umstellung, also war wirklich alles so, wie ich das nicht haben will. Also das Erste ist, dass mir das halt damals mit den Pilgern noch nicht so richtig klar war. Also wo die da, also ich war halt ständig in Hörweite der Zivilisation. Also da wurde auch gerade eine Küstenautobahn gebaut. Also du hast ständig Autoverkehr. Ich bin ständig durch irgendwelche Industrievororte gelatscht, die Hälfte der Zeit. Die ganzen Kirchen waren alle geschlossen, die ich mir anschauen wollte. Das war also auch wenig kulturell da zu holen. Und ich war über 50% auf Asphalt und zwar auf ätzendem Asphalt, wo halt auch andere Verkehrs. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte Probleme mit den Leuten. Ich muss dazu sagen, ich kam damals aus dieser US-amerikanischen Wanderkultur. Wo
Thru-Hiking, Pacific Crest Trail, also die Die Dreckigen.
Die Dreckigen, genau. Wo du halt, egal ob du den Thru-Hiker jetzt kennst oder nicht, also diese Durchwanderer, die Thru-Hiker, diese Langstreckenwanderer, das ist erstmal dein Freund, das ist Family. Also man hilft sich da untereinander. Und es gibt halt auch die sogenannten Trail Angel, Leute, die den Wanderern helfen, also Wasser deponieren, Barbecues für die Veranstaltung. Du kannst bei denen übernachten und alles mögliche. Heißt dann Trail Magic. So. Und mit diesem Mindset kam ich dann also irgendwie da an und ich weiß noch, das ist also ich möchte mal zwei Erlebnisse zum Besten geben, die mich da echt geprägt haben. Das erste war, ich komme da, laufe da so am Camino del Norte und da steht dann so ein Stand, so ein Obststand. Also da gibt es dann Thermoskannen mit Kaffee und da liegen irgendwie Bananen und Äpfel rum und ich sofort messerscharf, das ist Trail Magic. Ich dachte, das ist aber nett hier, ne? Will schon beherzt einen Apfel beißen, bis ich da lese, ein Apfel 1,50 Euro, ein Becher Kaffee 1 Euro. Ja, das war ein Verkaufsstand. Und mir ist dann auch klar geworden, ja, da sind so viele Leute unterwegs. Also jedes Jahr kriegen ja über 250.000 Menschen da ihre Compostella.
Da funktioniert Trail Magic nicht mehr so richtig. Ja.
Also will ich jetzt denen gar nicht vorwerfen, aber du kommst dann halt in Orte und anstatt, dass du Wasser aus dem nächsten Brunnen da holst, die es in Spanien überall gibt, stehen dann also wirklich mit Verlängerungsschnur zum nächsten Haus irgendwelche Getränkeautomaten, wo du eine Cola ziehen kannst. So, also das hat mich schon abgeschreckt. Und mich haben auch die Leute abgeschreckt. Ich hatte also ein wirklich denkwürdiges Erlebnis und ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute es absichtlich gemacht haben, aber es zeigt halt sehr viel. Ich habe ja auch dort wild gezeltet, wie ich das überall mache, was auf den Caminos wirklich sehr schwer ist, weil jeder Weg ein bisschen abseits versteckt ist, einfach vollgeschissen. Die Leute werfen da Klopapier hin, haben keine Ahnung von Leave No Trace. Also ich hatte wahnsinnig Probleme, einen nicht zugeschissenen Zeltplatz zu finden. So. Aber ich wollte halt nicht in diese Herbergen gehen. Also ich kann nicht mit anderen Leuten mit vielen Leuten in einem Raum schlafen. Aber ich musste einmal mein Handy laden. So, und dann bin ich halt in so eine Pilgerherberge irgendwie am Nachmittag. Also ich laufe ja bis Sonnenuntergang. Die Pilger sind ja alle schon um 3 oder 2 Uhr fertig. Ich da also rein und zur Hospitaliere, also zu dem Aufpasser da, so, ich würde gerne einfach nur mein Handy laden. Ist das möglich? Ich bin auch gleich wieder weg. Ja, kein Problem. Und ich bin da in die Küche marschiert. Da saßen also diese ganzen Pilger rum und alle Steckdosen waren belegt. Und ich also freundlich in die Runde in mehreren Sprachen so, was kann ich denn bitte da mal rausziehen? Ich bin in einer halben Stunde wieder weg. Und ich weiß noch bis heute, alle haben weggeschaut. Keiner hat gesagt, komm, mach doch pipapo. Und es wurde so schlimm, ich musste dann auf der Damentoilette neben der Tür sitzen. Das war das Einzige, wo es die Steckdose gab. Ich saß am Damenklo an der Tür und diese ganzen, wirklich, ich kann es nicht sagen, Arschlochpilger, sind alle um mich drüber geklettert, um aufs Klo zu gehen. Keiner hat mir Hilfe angeboten. Nichts. Und ich bin mit so einem Hass da raus. Und ich glaube, die waren einfach zu doof, um das zu verstehen, in welcher Notlage ich da war, weil die sind ja alle in ihrer Herberge. Aber das wäre dir auf einem Thru-Hike, weißt du, diese Thru-Hiker, die geben mir letztes Hemd für jemanden. Mir haben Leute das letzte Wasser mit mir geteilt. Ihren Proviant, wenn du siehst, da geht's einem schlecht, dann hilfst du dir. Und diese Leute konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Und da habe ich war bedient.
Warum glaubst du, machen die Leute das trotzdem, diesen Weg zu gehen? Warum ist das so beliebt? Ist das so hochgejatzt, weil man das so macht, weil das der Weg ist, der Jakobsweg? Was finden die da dran? Irgendwas, wenn es nicht die Landschaft ist, ja, auf so einem Weg, was ist es dann, warum die Menschen das machen oder was sie sich davon erwarten? Vielleicht merken sie auch alle, wenn sie unterwegs sind, selbst, oder weiß ich nicht, so toll war es nicht. Aber irgendwas scheint man ja da rein zu projizieren.
Es ist ein Wahnsinnshype. Weil Pilgern denkt sofort jeder eben, bei Wanderpilger, ja, ist ganz einfach. Also erstens ist der Hype, weil die Infrastruktur so gut ist. Du brauchst keine Vorbereitung, es ist markiert für die Blinden. Du hast 23 Hostels zur Auswahl, du hast eine tolle Infrastruktur, du kannst jede Menge Leute kennenlernen. Und ich sag's jetzt mal auch ganz böse, also Entschuldigung, ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Shitstorm auf diesem Podcast. Also wenn, bitte Shitstorm auf mich, der arme Christo kann nichts dafür. Ich nehme alles auf meine Schulter. Pilger musst du dir so vorstellen, wie Jugendlager. Ich weiß nicht, ob du es so aus deiner Zeit kennst, wo du dann irgendwie so mit 16 verreist bist, ne? Bloß, dass die Jugendlichen alle 50 plus sind. Also und die Erklärung ist, ja, das sind also alles durchaus gut betuchte Leute. Die könnten auch Club Med Urlaub machen, Pauschalurlaub. Aber die stehen dann früh um 4 auf und rennen los, um ihr 5 Euro Hostelbett in der nächsten Stadt zu kriegen. Und warum? Was ist für die der Reiz? Das ist für so normal verdienende oder gut verdienende Menschen wirklich wieder so ein Ventil. Da kannst du also ungestraft eine Woche lang dasselbe T-Shirt anziehen. Du kannst stinken, du kannst billigen Käse essen und du kannst jeden Abend mit José aus Spanien oder Jean Remy aus Frankreich billigen Wein aus Tetrapack trinken und das gehört dazu. Du kannst die Sau rauslassen und du wirst dafür nicht bestraft. Weißt du, wenn du sonst deiner Frau erzählst, du, ich will jetzt nicht mehr Club Med oder ich will auch keinen Bildungsurlaub mit Krügerreise oder weiß der Teufel was, sondern ich will jetzt einfach mal rumgammeln, eine Woche lang dieselben Klamotten anziehen und billigen Wein trinken, sagt doch die Frau, du hast sie nicht mehr alle. Aber sag hier, wir gehen pilgern auf dem Camino Frances, schon ist das angesagt, ne?
Das klingt danach, als wäre Pilgern für dich nicht gleich Pilgern, denn Pilgern an sich, das machst du ja gerne. So. Diese Art des Pilgerns aber offenbar nicht, also diesen überlaufenden Jakobsweg. Was ist aber an dem Pilgern dran, was dich dann doch wieder zieht auf solche Wege wie gerade jetzt in Osteuropa oder ja auch in Japan, wo du auch auf dem Pilgerweg unterwegs
bist? Also jetzt gehen wir nochmal kurz auf die religiöse Komponente, auf meinen Camino de Norte, um nochmal ein versöhnliches Ende dieses Weges
gerne
zu finden. Also ich kam dann da in Santiago de Compostela an. Und da gibt's also so einen Abschlussgottesdienst für deutsche Pilger, also eine Pilgerbetreuung. Das wird irgendwie von so einer Gemeinde in Stuttgart da organisiert. Und da sitzen dann so ehrenamtlich Helfer und immer so ein Eremitierter oder Pfarrer in Pension. Den habe ich mir natürlich gleich gegriffen, diesen Pfarrer, und habe den so ein bisschen ausgequetscht, warum er das macht und was das für Leute ankommen. Und er sagte, weißt du was, in meiner ganzen Karriere, das war ein sehr älterer Herr, also er hat 40, 50 Jahre als Pfarrer gearbeitet, sagte, ich habe noch nie so viele Menschen auf einen Haufen getroffen, die spirituell so offen waren. Und er hat auch leider zugegeben, dass auf den Caminos, auf den spanischen Caminos, diese religiöse oder spirituelle Offenheit nicht abgeholt wird. Also die Kirche bietet denen keine Angebote. Und so verkommt das halt immer mehr. Also die Leute heutzutage pilgern nicht aus religiösen Gründen, sondern sagen irgendwie spirituell, weil katholische Kirche ist ja ganz schlecht und irgendwie wollen sie alle irgendwas, Heilung und Teufel hin und her. Also eigentlich wären die Leute offen, aber es gibt keine Angebote.
Also es ist nicht nur, ich will ins Jugendlager, sondern es ist da schon auch ein bisschen eine Suche nach irgendwas, was auch immer.
Es ist eine vage Suche. Ich finde es halt sehr schade, dass Leute sich Pilger nennen und nicht mal ein Vaterunser zustande kriegen. Und halt, also die katholische Kirche ist ganz schlecht, weil irgendwie tausend Skandale, also die sind ja auch unbenommen. Aber trotzdem wird das Gedeihengederb verdammt, aber trotzdem geht man pilgern und ist dann halt irgendwie spirituell. Das finde ich auch ein bisschen peinlich, aber okay. So, also habe ich dann beschlossen, jetzt komme ich da zum Punkt, also wo, also da finde ich diese Spiritualität nicht, weil es gibt keine Angebote, das ist so kommerzialisiert, also wo dann? Und dann war der erste Schritt, dass ich gesagt habe, okay, wo gibt's denn eigentlich noch klassische Pilgerwege, wo ich das vielleicht finden kann. Und jetzt muss man mal unterscheiden, jetzt splitten wir das mal auf, es gibt historische Pilgerwege und es gibt neue Pilgerwege, die aufgrund des Pilgerbooms entworfen wurden, die aber nicht irgendwie alten Spuren folgen. Und zwar, was die wenigsten Menschen wissen, alle denken ja bei Pilgern an, also man pilgert nach Santiago, ganz klar, dann fällt vielleicht noch ein paar Leuten irgendwie Rom ein. Aber die wenigsten wissen, dass es in Deutschland einen Ort gibt, wo im Mittelalter fast genauso viel hingepilgert wurde wie nach Santiago. Christo, kennst du ihn?
Ich sag mal, irgendwo im ehemaligen, noch heutigen Ostdeutschland, im ehemaligen DDR.
So ist es. Es gibt, und früher ist die Wunderblutkirche in Wilsnack, heute Bad Wilsnack. Die war aufgrund des Blutwunders, also Kurzfassung, im Mittelalter war in Wilsnack irgendwie Kirche, die sind alle Bauern sind aufs Dorffest nach nebenan gegangen. Der böse Ritter Kunibert, also ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, hat das Dorf überfallen, niedergebrannt, die armen Leute kamen zurück, inklusive Pfarrer. Alles lag in Schutt und Asche und alle Tränen, alles ganz furchtbar. Der Pfarrer hatte dann nachts eine Vision, er sagte, geh in deine Kirche, da liegen die Hostien noch unversehrt. Und der Pfarrer kann nicht sagen, so alles abgebaut, er ging da also hin und tatsächlich, da waren drei Hostien mit je einem Blutstropfen drauf. Hurra, hurra, das Blutwunder. Die Hostien wurden ausgestellt und das war dann so ein Hammer. Es gab sogar im Mittelalter den Begriff, das Wilsnacklaufen, weil Leute wirklich in so einem religiösen Eifer alles stehen und liegen haben lassen, um dann nach Wilsnack zu pilgern. So, und das Ganze ist so schnell, wie es gekommen ist, in der Reformation wieder verstorben oder eingegangen. Ein protestantischer Pfarrer hat dann im Alleingang diese Hostien verbrannt, hat ihm auch keine Ehre, weil der kam dann dafür irgendwie, wurde dann eingeknastet, aber jedenfalls war dann plötzlich alles weg und kein Mensch hat sich mehr an diesen Weg erinnert. So, und dieser Weg, Berlin-Bad Wilsnack, wurde dann um die Jahrtausendwende, also jetzt so um die Nullerjahre herum, wiederentdeckt von einem Historiker-Ehepaar. Öfelein heißen die, die haben dann auch einen Wanderführer geschrieben. Und das ist also ein zauberhafter Pilgerweg, da kann man von der Marienkirche in Berlin starten bis nach Wilsnack laufen, sind 120 Kilometer, kann man so ein verlängertes Wochenende machen. Und da bin ich der Sache mit den Pilgern schon mal nahe gekommen. Weil erstens sind da keine Heerscharen unterwegs, also da freut sich dann die in dem Dorf noch, dass da mal so ein Pilger ankommt. Es gibt eine schöne, wunderschöne Pilgerinfrastruktur, da bist du in irgendwelchen Pfarrheimen. Die Kirchen sind zwar auch geschlossen, aber im Pilgerweg steht immer, wer den Schlüssel hat. Und da rufst du halt an und gehst dann hin und dann kriegst du also nicht nur den Schlüssel, sondern in der Regel auch eine kostenlose Kirchenführung, ein paar Kekse, ein Becher Kaffee und eine kleine Dorfchronik. Das war richtig toll, weil ich bin halt wirklich mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Die haben mir ihre Kirche erklärt. Also das war richtig super.
So eine Kirche zwischendrin, ist es, weil du hast vorhin schon von Kirchenkulturdenkmälern gesprochen, ist es für dich vor allen Dingen das Gebäude, dieser Ort oder was passiert in der Kirche bei dir, wenn du da sitzt? Ist da tatsächlich nochmal mehr als dieses reine Gebäude?
Also für mich haben Kirchen eine wirklich Doppelfunktion. Also unterwegs sind sie Logistikstützpunkt, weil ich lade da mein Handy, da gibt es einen Friedhof mit Wasseranschluss, alles super und ich gucke mir das natürlich aus kulturgeschichtlichen Gründen an. Aber ich gehe prinzipiell immer in Kirchen am Wegesrand. Einfach, also auch wenn ich in Deutschland bin und gar nicht auf Wanderschaft, das ist für mich so Hallo sagen zum lieben Gott. Also wenn du jetzt irgendwo, du bist jetzt in dem Ort, du weißt, da wohnt ein alter Freund von dir, da gehst du doch auch mal kurz vorbei und sagst einfach mal, hallo, hier bin ich. Und so ist das für mich, dass ich in jede Kirche reingehe.
Oder hättest du dann so ein Zwiegespräch, richtig? Ja, sagst du danke?
Genau, also, genau. Ich setze mich immer hin. Das sind jetzt keine ewig langen Andachten. Ich setze mich immer hin, sage, hallo, so, hier bin ich, spreche ein kurzes Gebet, zünd eine Kerze an. Das ist wirklich, wenn du zu einem guten Freund gehst und sagst so, ich sag mal guten Tag. So, das tatsächlich immer. Und es gibt dann auch Pilgerwege, wo ich wirklich versucht habe, auch das Stundengebet zu beten. Also wenn ich dann an morgens oder abends da war. So, dann kommen wir nämlich weiter zu dem zweiten Art von Pilgerwegen, wo ich das mal durchexerziert habe. Also wir sind jetzt
weg. Wilsnack müsste es ja, also da nochmal ganz kurz nur, müsste es ja dann auch verschiedene Zubringer theoretisch geben.
Theoretisch, ne? Gab es die früher sicherlich, aber sie sind alle verschütt gegangen.
Ja. Aber da liegt ja noch so ein ganzer Schatz, ne? Wenn es jetzt nur Berlin-Bad Wilsnack gibt, da liegt ja ganz viel noch verborgen. Und wenn die aus ganz Deutschland damals kamen, die Menschen, dann sind sie ja bestimmte Wege gegangen.
Also warum hat man das wieder? Der kurze letzte Exkurs dazu. Ja. Und zwar anhand des Pilgerzeichens in den Kirchenglocken. Weil ich habe erzählt, das Blutwunder, das waren drei Hostien mit einem Blutstropfen drauf. Das heißt, auch heute die Wegmarkierung und das damalige Pilgerzeichen waren drei Kreise mit einem Punkt drin, also die Hostie mit dem Blutstropfen. Und das sieht man dort an eben Kirchen und den Kirchenglocken. Und daher haben die dann gesehen, aha, hier war die Pilgerstrecke. Also eigentlich wäre das eine dankbare Aufgabe für Historiker, diese anderen Zubringerwege tatsächlich zu entdecken. Also fände ich spannend. Weil dann hättest du da weitere Wege. Im Zuge dieses Pilgerbooms haben dann also immer mehr Tourismusorganisationen oder generell Organisationen beschlossen, okay, wir machen jetzt einen Pilgerweg, der eigentlich nicht einer historischen Strecke folgt. Also es gibt ökumenische Pilgerwege, jetzt gerade in Ostdeutschland, die da rumführen, also die eigentlich keinen alten Strecken folgen, aber halt wiederbelebt, also wo man sagt, okay, da gab es alte Handelswege oder sonst irgendwas. Und darauf will ich jetzt hinaus, es gibt zum Beispiel jetzt den Franziskusweg in Italien. So, also Heiliger Franziskus, der beliebteste Heilige überhaupt. Der ist der Schutzheilige von Weißer Teufel, was, also nicht nur Naturschützer und also was denn nicht alles der Schutzpatron ist. Sehr beliebt in modernen Zeiten im Grunde des Naturschutzes und Klimawandels. Und da haben wir beschlossen, okay, wir machen jetzt mal so einen Franziskusweg. Und zwar verbindet der einfach die Wirkungsstätten von Franziskus. Also der beginnt in Florenz, weil es dort eine Kathedrale zu seinen Ehren gibt, über Assisi, wo er natürlich herkommt und wo er auch begraben ist, bis nach Rom. So ein moderner Pilgerweg, der aber halt ganz vielen alten kulturhistorischen Städten folgt, wo er gewirkt hat. Und das war einer der schönsten Wander- und Pilgerwege, die ich je gegangen bin. Weil dadurch, dass es ein moderner Pilgerweg ist, verbindet er einerseits Kulturdenkmäler und eine grandiose Natur. Du bist halt im Apennin unterwegs.
Verläuft er nicht an der Autobahn entlang.
Genau. Ja. Also wirklich toll. Also es hat, ich bin auch wieder in geistiger Umnachtung irgendwie im Februar gegangen, wo es sehr kalt war. Und halt die Kombination aus diese wunderschönen Kirchen, das grandiose Essen und auch diese tolle Natur. Ich habe da auch fast immer wild gezeltet. Also das war großartig. Und da entwickelt sich langsam eine Pilgerstruktur, aber das sind dann eher halt billige Pensionen und jetzt nicht unbedingt Pilgerunterkünfte. Und das ist wirklich also ein tolles Erlebnis. Und da hatte ich mir dann wirklich vorgenommen, weil es so viele Kirchen gibt, bin da also mit dem katholischen Stundenbuch dann da rein und habe dann also, wenn ich früh da war, halt die Laudes gebetet oder abends die Vesper. Und bin dann also wirklich das, was nach dem katholischen Lesekalender jetzt dran war, da eben durchgegangen, weil du hattest halt Kirchen ohne Ende. Und da gibt's halt auch noch ein weiteres Add-on, weil halt Italien gibt's auch noch jede Menge Klöster. Das heißt, wo es irgendwo ging, bin ich da auch ins Kloster gegangen. So, und wenn wir jetzt schon bei modernen Pilgerwegen sind, dann hatte ich auch noch eine lustige Begebenheit. Und zwar wollte ich dann auch mal wandern, wieder mal quer durch Europa, durchs Baltikum. Und da bin ich dann auf den Camino Lituano gestoßen. Und Camino, klar, also das muss ein Pilgerweg sein, ne? Die haben auch eine tolle Webseite, wo das auch als Pilgerweg aufgezogen ist. Und da habe ich natürlich geguckt, okay, wie kann ich denn jetzt bitte mal die Trail-Organisatoren treffen? Und hatte dann auch interviewt, das Interview, also Treffen mit denen war sehr nett. Und ich auch dann, also so voller Ehrfurcht, sagte ich, also ist ja toll, dass ihr da einen Pilgerweg habt. Und welche historische Strecke ist das denn? Und wie habt ihr das denn wiederbelebt? Und da guckt er mich groß an, als ich will das nie vergessen, sagte, was heißt hier historische Strecke? Ich bin mit meiner Freundin mit dem Mountainbike das abgefahren, habe geguckt, wo können wir den Weg denn am besten hinlegen? Sag ich, wie, keine historische Strecke? Naja, sagt der Christine, und das war also wirklich Zitat, als ihr schon den Kölner Dom gebaut hattet, da waren wir hier noch in Litauen-Hain. Nicht so, what? Und habe dann nachgeguckt und tatsächlich, Litauen wurde, ich habe jetzt leider die Jahreszahl nicht genau im Kopf, aber 1300, schieß mich tot, sind die erst offiziell christianisiert worden. Und der sagte aber, ja, wir haben uns ins internationale Pilgernetzwerk eingeklinkt und haben da halt mal unsere eigene Strecke entwickelt. Aber halt in diesem Fall genau nach den Richtlinien, wie halt damals gepilgert wurde. Also die haben sich eine einfache Strecke rausgesucht. Und haben dann auch wirklich Pilgerunterkünfte also akquiriert. Also da bist du dann in so alten Krankenstationen, weißt du, so aus DDR-Zeiten. Oder also die haben richtig so Pilgerherbergen mit Gemeinschaftsschlafsälen und also wie man das eben da so kennt. Ja, und weil das eben so einfach ist, haben die dann gleich zweiten Effekt hinten dran gehangen. Also auch ganz kurios. Und zwar die Freundin des Trail-Organisators, die arbeitet für das litauische Blindenwerk. Und die hat dann gesagt, naja, wenn das eh so einfach ist, dann machen wir doch Blindenwanderungen. Also die geht tatsächlich jedes Jahr dann mit einer Gruppe von blinden und sehbehinderten Menschen dort los. Also oft so in Kombi, dass du einen Sehenden, einen Blinden hast. Mit denen gab es dann sehr lustige Verwicklungen. Weil also einer von den Sehenden sagte mir, naja, das war schon eine spannende Erfahrung, weil ich habe also mit meinem blinden Partner so lange Händchen gehalten wie meiner ganzen Frau in 20 Jahren eh noch nicht, weil ich musste den ja immer führen. Und ich musste da auch Händchen halten, weil ich bin da nicht hinterhergekommen, weil den sie mir als Interviewpartner zur Verfügung gestellt haben, das war jemand, der schon an den Paralympics mehrfach teilgenommen hat. Und zwar in der Methode irgendwie im 500-Meter-Lauf, ne? Also der hat die also alle da abgehängt und der sagte mir auch, ja, die Strecke dort ist so einfach. Ich brauche im Prinzip nur jemanden, der mir die Richtungsänderung anweist und halt eine Einführung in die Herbergen. Ansonsten bin ich da autark. Und ich habe das eine Zeit lang in meinen Shows erzählt und habe dann daraufhin auch einige sehbehinderte Menschen kennengelernt. Mit denen habe ich auch getroffen, die haben dann also ihre Wanderbegleiter mitgebracht. Das ist total spannend. Also ich habe gelernt, dass die wenigsten Blinden, also komplett blind sind, also gibt's auch, aber die meisten haben doch so ein Restsehvermögen und die brauchen dann einfach jemand, der halt, also wo sie dann, also man hält dann auch nicht Händchen, sondern
man hat so eine Verbindungsschnur, ne? Im Prinzip genau. So ein Stück Seil. Ja.
Genau. Und wie die das dann eben machen, also wie viel die dann noch sehen können und also total spannend. Und da ist natürlich Pilgern wieder total super bei der Gelegenheit. Ne?
Also es ist oft wahrscheinlich schon auch so ein Marketinginstrument, so einen Pilgerweg zu machen. Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, ja, das ist dann ein Angebot, wofür es eine Nachfrage gibt, ja. Weil Menschen gerne pilgern wollen, aus welchen Gründen auch immer.
Genau. So, und jetzt ist die Frage, biegen wir jetzt Richtung Osteuropa ab oder biegen wir jetzt Richtung Asien ab?
Ja, ich will schon gerne nochmal über Japan sprechen, da warst du ja
Pilgern. Was machen wir zuerst?
Wir gehen mal zuerst nach Japan, würde ich sagen. Dann machen wir einen großen Bogen und dann schließen wir den Kreis.
Da gehen wir chronologisch vor.
Genau, da warst du zuerst in Japan auf dem Kumano-Kodo.
Na, genau.
Sehr, sehr historischer Pilgerweg, einer der... Ich glaube, in Deutschland nicht so bekannt bei den meisten, aber weltweit doch bedeutendsten Pilgerwege.
Also es gibt es, also erstmal vorwegzuschicken, es gibt im Buddhismus, genau wie im Islam, halt auch die Kultur des Pilgerns. Und tatsächlich gibt zwei große Pilgerwege in Japan. Das eine ist der Kumano Kodo. Das ist genau wie die Caminos in Spanien, das ist nicht ein Kumano Kodo, sondern es ist ein Pilgernetzwerk. Und zwar auf der Kii-Halbinsel, die liegt südlich von Osaka. So, und dort gibt es also nicht ein Santiago, sondern es gibt drei große Schreine, sogenannte Taishas. Die werden durch dieses Netzwerk verbunden. Da gibt es den Ohechi, Choimichi und Nakahechi. Und einer ist halt der bekannteste, der Nakahechi. Der ist 70 Kilometer lang und das ist quasi der Camino Frances, ist allerdings nur 70 statt wie auf dem Camino Frances fast 800. Jetzt muss man erstmal verstehen, die Religion in Japan. Also wenn du so guckst, in Japan gibt es ja ein paar versprengte Christen, es gibt ein paar Atheisten und es gibt jede Menge Buddhisten und es gibt jede Menge Shintoisten. Shintoismus ist ja eine Naturreligion. Und wenn du jetzt die Leute befragst und die Prozentzahlen zusammenzählst, kommst du auf 150%. Da denkst du erstmal.
Gibt Schnittmengen offenbar.
Was ist da los? Ja. Wie ich aber verstanden habe, also für die ist das irgendwie alles eins. Also die würden sich sowohl als Buddhisten als auch als Shintoisten betrachten. Also das ist jetzt nicht entweder oder, sondern das ist irgendwie beides. So, und das muss man dann auch auf dem Kumano Kodo verstehen. Also das ist eigentlich ursprünglich ein buddhistischer Pilgerweg. Es gibt ja auch buddhistische Gottheiten. Und damit man also alle mitnimmt, ist jede dieser Taishas, jede dieser Tempel einerseits einer buddhistischen Gottheit, aber auch einer shintoistischen Gottheit gewidmet.
Und das funktioniert gut nebeneinander offenbar.
Es ist für die kein Widerspruch. Es ist wirklich schwierig zu verstehen, wie das da so abläuft, aber ist so.
Und aus unserer Sicht wahrscheinlich, für die völlig normal.
Für die völlig normal, genau.
Weil wir es nicht so kennen, dass sich Religionen nebeneinander gut vertragen.
So, und jetzt sind shintoistische Götter, sind Naturgötter. Also bei einem Shinto-Tempel, oder es sind ja keine Tempel, also der Unterschied ist, es gibt buddhistische Tempel und shintoistische Schreine. Ein Schrein ist immer Shinto, das andere ist buddhistisch. So, und das sind Naturgötter, sogenannte Kami. So, und Kami, das kann alles sein von Verstorbenen über Sonnengott Amarat. Es gibt da eine Sonnengöttin und die hat wieder Geschwister und Brüder, also weiß der Teufel was. Und halt, die leben also an besonders schönen Orten. Also du hast ganz viele Shinto-Schreine auf kleinen Inselchen oder auf Berggipfeln oder wenn es eine besondere Felsformation gibt. Und deswegen sind halt diese Shinto-Schreine, die ja auch gleichzeitig, also diese Taishas, auch buddhistische Schreine sind, aber an schönen Orten gelegen. Also an Flüssen oder Bergen, das ist schon toll. So, und kurzer Exkurs noch zur Religion. Also das fand ich ganz lustig. Da war ich nämlich auch in Taiwan. Also die Geschichte muss ich einfach sagen, weil ich so großartig. Und dort gibt es, also die sind auch wieder Buddhisten und dann sind sie Konfuzianer. Es gibt auch ein paar Christen und noch so Naturheiligtümer gibt es irgendwie auch noch. So, und da habe ich mir so die ganzen Tempel angeguckt und hatte eben eine Bekannte, das ist eine Britin, die dort lebt, und habe mir so erklärt, was sind das eigentlich für Götter? Ja, sagte, das sind Tudigong, heißen auch Großväterchen, also Yeye im Chinesischen. Das ist die unterste Hierarchiestufe der Götter, sage ich, was heißt die unterste Hierarchiestufe? Naja, also wenn du irgendwie so ein profanes Anliegen hast, wie, was weiß ich, ich bräuchte jetzt mal eine Eins in meiner nächsten Prüfung oder was weiß ich, einen Termin, TÜV-Termin für mein Auto, dann gehst du zu einem Tudigong, zu deinem Erdgott. Der ist also lokal und gebunden. Für höhere Sachen, die große Liebe, gehst du mal eine Stufe höher. Ich so, also das finde ich jetzt aber schwierig, ne? Ich bin ja jetzt irgendwie so Christin, ne? Also
Monotheismus.
Also ein allumfassender Gott, der alles kann. Also damit kann ich mich jetzt schwer anfreunden. Er sagt sie, das geht den Chinesen umgekehrt genauso. Die würden argumentieren, wenn du jetzt einen neuen Pass beantragst, dann gehst du doch auch nicht zum Ministerpräsidenten, sondern zu deinem Sachbearbeiter auf dem Bürgeramt. So, und so ist das bei denen halt auch. Also für Kleinigkeiten, Tudigong, große Angelegenheiten, größere Götter. Das fand ich so großartig. Zumal diese ganzen Erdgötter, also ob das jetzt Tudigong in Taiwan ist oder die Kami in Japan, die sind wirklich erdgebunden, also die sind ortsgebunden. Ich war dann ja wandern an der Küste, die da zerstört worden ist von dem Tsunami 2011. Und dann haben die tatsächlich die ganzen Shinto-Schreine wieder aufgebaut. Da habe ich gesagt, naja, hallo, da ist doch keiner mehr, der dort irgendwie jetzt die anbetet. Naja, sagen die, mag schon sein, aber you can't move a god. Also du kannst den Gott nicht umziehen. Also zack, also so ist das. So, und
wie flexibel bist du denn bei den Göttern? Also du bist ja nun religiös, hast du gesagt, ja? Also christlich-religiös, monotheistisch. Und jetzt bist du auf so einem Pilgerweg unterwegs, springen wir wieder nach Japan, ja? Der ja nun durch andere Religionen bestimmt wird. Ist das denn einfach für dich interessant oder spürst du denn schon was Ähnliches wie auf einem christlichen Pilgerweg?
Weil was mich da völlig verblüfft hat, also dieser Kumano Kodo wird aktuell also von deutlich mehr Ausländern als Japanern begangen, weil die haben einfach gar keine Zeit. Und ich weiß noch, ich stand dann also an dem Kumano Hongo Taisha, weiß der Geier, wie das Ding da hieß, also auch so einer von diesen großen Schreinen. Und da war eine ganz offensichtlich amerikanische Gruppe. Also die waren so dermaßen offensichtlich aus Indiana oder Idaho, also weißt du, Bible Belt, ne? Also mit ihren Rucksäcken und Army-Kappen und Pipapo hatten ihren japanischen Führer dabei. Und der hat ihnen also erklärt, wie man dort die Götter verehrt. Also das, dann wirfst du eine Münze da in so eine Holzbox, damit der Gott da auch begeistert ist. Dann machst du dein Anlegen und dann klatschst du wieder und das war's dann. So, und diese ganzen Amis da halt hinterher, klatsch, klatsch und Münze werf und Pipapo so voller Andacht. Und ich stand da so daneben und dachte, aha, was wird denn jetzt ihr Pastor in der Baptistengemeinde oder sonst wie, wo die da alle sind, denken, wenn der wüsste, dass ihr Bob und Bill hier jetzt da irgendwelche Sonnengötter anbieten? Weil in dem Falle war es der Bruder der Sonnengöttin Amaterasu, der Gott der Unterwelt, der seinem Vater beim Nasewaschen entsprungen war.
Oh wei.
Aus der Nase. Also wo ich dachte, sag mal, Leute, was wisst ihr eigentlich, was ihr hier tut? Und was ich in dem Zusammenhang auch wirklich schwierig finde, ist, dass die Kumano Kodo, also Marketing, können sie wirklich gut. Die haben diesen Weg also wiederbelebt und haben dann ein Dual Certificate ins Leben gerufen. Also wenn du jetzt Kumano Kodo gepilgert bist und die Compostela in Spanien hast, kriegst du ein Dual Pilgrimage Certificate. Und deswegen rennen die Amis da alle hin, weil dann kannst du sagen, so, ich war jetzt in Santiago, ich war da und alles super. Und da frage ich mich wirklich, also tatsächlich, es hat mich wirklich sehr beschäftigt, wo ich denke, warum geben die gerade in Spanien, die ja eigentlich katholisch sein müssten, so ein Zertifikat raus? Weil also ich habe jetzt kein Problem damit, in Japan dort auf einen Pilgerweg zu gehen. Also ich finde das total spannend, aber ich würde da nie beten. Diese Religion ist mir komplett fremd. Das ist ja für mich in meiner Religion, also jetzt mal ganz böse, Götzendienst. So, und deswegen habe ich dieses Dual Pilgrimage also überhaupt nicht verstanden. Also wirklich nichts gegen deren Religion, das ist auch sehr spirituell und alles super. Sollen die auch alle tun, aber dann wirklich diese spirituelle Übung mitmachen, finde ich schwierig.
Ist ja dann fast schon kulturelle Aneignung. Oder?
Wenn du es böse sagen willst, so, ja.
Also die Frage kann man ja auch sagen, du hast gesagt, du hast kein Problem da zu laufen. Hat da irgendjemand Probleme, dass Menschen wie du diesen Weg laufen? Können wir ja auch sagen, was wollen die hier? Das ist vielleicht ein Stück weit kulturelle Aneignung. Wir kennen das so ein bisschen aus dem Bergsteigen, wo es heilige Berge gibt im Himalaya-Gebirge, wo in der regionalen, lokalen Kultur das eben, dass man macht das nicht, auf so einen Berg zu steigen, weil der eben heilig ist. Könnte ja sein, dass es bei so einem Pilgerweg ähnlich ist, dass da Menschen denken, so, warum laufen die jetzt hier unseren Weg, unseren Heiligen?
Also dazu, das passiert in Japan ganz bestimmt nicht, weil die Japaner sind gerade was Religion anbelangt unglaublich pragmatisch. Also es gibt ja weder im Shintoismus noch im Buddhismus jetzt sowas wie Gottesdienste oder Gemeindetreffen. Also diese Shinto-Schreine stehen halt irgendwo in der Gegend rum und wenn du ein bestimmtes Anliegen hast und dann gehst du halt zu einem bestimmten Schrein. Aber halt nur mit diesem Anliegen, da spendest du mal kurz und dann gehst du die nächsten 20 Jahre da nicht mehr hin. Du siehst Unmengen von Geschäftsleuten dort. Das ist quasi so der gute Ton, so wie du hier jetzt auf ein, was weiß ich, nach einem Geschäftsabschluss irgendwie essen gehst und es feierst, gehen die halt da zu dem Shinto-Gott. Also ich glaube nicht, dass die da wahnsinnig dran glauben, aber das ist, gehört da quasi zum guten Ton halt mit dazu. Ganz erstaunlich in der Hinsicht war Taiwan. Also Taiwan ist ja quasi das andere China, also sind ja auch Chinesen dort. Und ich hatte so dieses Bild des kommunistischen China, also Taiwan ist ja eben nicht kommunistisches China. Aber trotzdem hatte ich irgendwie so das Bild, dass also Chinesen irgendwie arreligiös sind. Und damit bin ich also völlig falsch gelegen. Also in so einem Tempel, wovon ich nicht so richtig unterscheiden kann, ist das jetzt buddhistisch, konfuzianisch oder weiß der Teufel was? Da ist Nacht.
Weiß der Teufel, was? Passt genau. Gut in dem Zusammenhang.
Genau. Da ist nachts richtig Action. Also du ahnst es nicht, was da los ist. Das ist wirklich egal, ob jung und alt. Das ist wirklich eine Versammlungsstätte. Da werden Opfergaben dargebracht. Und jetzt kommt es. Da geht man hin, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Also in diesen ganzen Tempeln in Taiwan liegen also überall sogenannte Moonblocks rum. Moonblocks und Fortune Sticks. Moonblocks sind mondförmig geformte Holzklötze. Die sind auf der einen Seite flach, auf der anderen Seite gewölbt. Du nimmst also zwei davon in der Hand und wirfst die. Kommen die jetzt beide auf der flachen Seite auf, also ich weiß es, ich bringe es wahrscheinlich durcheinander. Also beide auf der flachen Seite heißt ja, beide auf der wackeligen Seite heißt nein und eins wackelig und eins nein heißt, der Gott lacht dich aus, weil die Frage Blödsinn ist. Das heißt, du sitzt, es ist ein einziges Geklackere die ganze Zeit, weil die ihre Moonblocks werfen. Ne? Oder du ziehst einen Fortune-Stick, das sind also so Holzstäbe, mit einer Nummer dran, also du ziehst den blind und dann gehst du zum Tempel-Orakel, das ist so eine Art Bibliothek oder Kasten, dann ziehst du die entsprechende Schublade mit deiner Nummer auf und dann steht irgendwie so ein Spruch wie hierzulande in den Glückskeksen und der prophezeit dir dann wie, die Antwort auf deine Frage. Also die sind wahnsinnig, wahnsinnig religiös.
So wie du das erzählst, scheinst du selbst nicht so richtig daran zu glauben, aber das doch irgendwie faszinierend auch zu finden, ne? Oder interessant.
Ich bin Christin, also ich bin tatsächlich gläubige Christin, ich bin auch Katholikin. Das heißt, das ist jetzt also überhaupt nicht meine Religion, aber ich betrachte das also ganz fasziniert, wie andere Leute ihre Religion oder andere Menschen ihre Religion leben. So.
Und es sind ja, wie zum Beispiel der Kumano Kodo, wirklich sehr, sehr alte Pilgerwege. Das heißt, viele Menschen sind denen schon vorher gegangen. Das ist ja beim Jakobsweg zum Beispiel ähnlich. Ja? Also viele Menschen, die irgendwie auch große Themen bewegt haben. In Japan waren es wahrscheinlich irgendwelche Samurai, ja, auch irgendwelche Heiligen, aber auch ganz einfache Menschen, schon vor Hunderten von Jahren. Wenn man so einen Weg geht, oder wenn du den gehst, kommt dir dann zwischendrin auch mal so ein Gedanke, Mensch, das ist, hat doch irgendwie eine Bedeutung. Also glaubst du an sowas wie Kraftorte oder Kraftwege, dass auf so einem Weg dann irgendwie so eine Energie da ist, weil denen schon so viele Menschen gegangen sind aus ja, gewichtigen Gründen?
Naja, ich kann dann nachvollziehen, warum bestimmte Orte als Kraftorte bezeichnet werden. Was ich interessant fand, ist, dass also diese Suche, diese spirituelle Suche, sich durch wirklich alle Zeiten, alle Kulturen zieht. Und das fand ich halt interessant. Also es gibt dann, dass man halt, warum sind zum Beispiel diese ganzen Taishas irgendwie auf den Bergen oder viele Kamis auf den Bergen, weil da ist man näher an den Göttern. Ne? Das ist auch total typisch. Es hat aber auch eine ganz profane Ähnlichkeit, das fand ich sehr lustig. Dieser Kumano Kodo ist ja wirklich uralt. Und man hat den, also die, auch diese alten Steintreppen, die es damals gab, also diese Kii-Halbinsel ist wahnsinnig bergig. Deswegen haben sich diese alten Wege überhaupt erhalten, weil die eben nicht über asphaltiert wurden und eine Schnellstraße drüber gebaut wurde. Sondern siehst du oft also Fundamente von alten Gasthäusern und Infotafeln, also weil so viele Ausländer da sind, sind die Infotafeln auf Japanisch und auf Englisch. Und da steht dann so, aha, im 16. Jahrhundert stand hier ein Gasthaus und die hatten den Werbeslogan, wir haben warmes Wasser und Tofu ist auch da. So, und das hat mich so wahnsinnig erinnert, die Tapas-Bars hier, also wir haben Tofu, wir haben, also das ist, fand ich so lustig. Das hat wirklich so eine Tradition. Und natürlich sind auch ein paar Japaner dort, aber die fahren halt eher zu diesen Taishas mit dem Bus hin, weil die einfach keine Zeit haben, um da wirklich pilgern zu können. Deswegen halt traurigerweise eher Ausländer.
Wobei es darum ja eigentlich geht beim Pilgern, ne? Also wirklich auch eine Entbehrung zu haben, also genau. Zeit zu investieren, dass es auch mühsam und anstrengend wird. Ich muss bei dem Thema immer denken, ich war vor vielen, vielen Jahren auf einer griechischen Insel, ich weiß nicht mehr, welche das war und wusste das überhaupt nicht, aber das schien auch gerade so ein Sonntag zu sein, wo da nun Pilgerankunft war und da kamen Menschen mit der Fähre an. Und sobald sie den Boden der Insel betreten hatten, sind die auf ihre Knie gefallen und sind dann bis zu so einer Kapelle hoch, das war eine ganze Ecke, sind die auf Knien dann gerutscht. Einige mit Knieschonern, weil das wirklich auch über gepflasterte Wege ging und bergauf. Und teilweise hatten sie auch keine Knieschoner, hatten dann aufgerissene Knie und kamen dann da in dieser Kirche an. Und das ist es ja schon auch, was Pilgern manchmal eben ausmacht oder historisch ausgemacht hat, dieses, dass es weh tut, dass es mühsam ist und dass es nicht so kein Spaziergang ist.
Ja, da kommen wir jetzt gleich zu, wenn wir nach Osteuropa abbiegen. Ein letzter Satz noch zu in Japan und warum da so viele Ausländer sind und wo da auch die Probleme liegen. Erstens wird es sehr gepusht. Also man versucht jetzt zum Beispiel beim Kumano Kodo weitere alte Wege zu renaturieren, damit sich die Pilger so ein bisschen verteilen. Weil es gibt mittlerweile so viele Pilger, also nicht Pilger, sind ja eigentlich eher Wanderer in dem Fall, dass es zu Konflikten kommt. Also zum Beispiel ist alles eine unwegsame Gegend, da gibt es keine Hotels. Das heißt, sie sind auf ganz wenige Gasthäuser angewiesen. Also du musst dort, wenn du nicht wild zelten willst, was dort tatsächlich in Japan generell eigentlich einfach ist, aber dort verboten, oder nicht gerne gesehen, musst du ein halbes Jahr vorher deine Unterkunft buchen, sonst hast du keine Chance. Du hast keine Chance, irgendwo da spontan unterzukommen. Und die kommen halt aus einer ganz anderen Kultur. Was heißt, also ich weiß nicht, im Kumano Kodo, ich hatte am Ende wirklich die Schnauze voll, weil es war heiß, der Weg war steil. Ich war ja auch schon weich gekocht. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits 7 Monate am Stück unterwegs. Und ich weiß noch, an meinem letzten Tag, ich wollte nur noch irgendwie ankommen. Und mir kamen lauter so ehrfürchtige Amis entgegen, weißt du, so Mädels um die 20, bauchfrei, Riesenausschnitt, wirklich nur so Tanktops, Shorts. Jeder Japaner, also Japaner haben wahnsinnig Angst, braun zu werden. Also Japaner bedecken jeden Quadratzentimeter Haut, nicht nur, weil sie nicht braun werden wollen, sondern auch wegen der Blutegel der Moskitos. Und da so eine halbnackte Amerikanerin, das kommt nicht gut, ne? Ich dachte, wie sehen die wohl heute Abend aus, ne? Also da fehlt jegliche kulturelle Sensibilität. Und halt auch überall diese Schilder, Japan hat eine ganz strenge Mülltrennung. Also in Japan kriegst du Müll nie los. Also es gibt keine Mülleimer, es gibt nada, es gibt keinerlei öffentlichen Mülleimer. Und auch in Hotels ist wahnsinnig strikte Mülltrennung. Und du kannst auch nicht an den Müllsammelplätzen deinen Müll abladen, weil der Müll musst du in spezielle bezahlte Säcke packen, sonst wird er nicht weggeräumt. Das heißt, überall Schilder, kein Müll. Also, und die Ausländer halten sich für so schlau, die lassen das dann am Klo liegen. Riesige Schilder, kein Müll und hin und her. Und ich denke, das wird nicht mehr lange gut gehen, wenn halt diese, sag ich mal, kulturell unakklimatisierten Westler dort ankommen und da rumtrampeln, obwohl die Japaner kulturell jetzt hart im Nehmen sind, sehe ich da so ein bisschen Culture Clash. So, dann, also das dann, zu Asien.
Das zu Asien, genau. Dann lass uns nochmal gucken nach Osteuropa, um den Rahmen zu schließen. Ja. Jetzt hatte ich gerade schon gefragt oder bin darauf eingegangen, auf dieses, dass es ja auch mühsam ist, ja, manchmal, dass es mal wehtun darf. Hatte in dem gleichen Zuge, aber das ist mir jetzt im Nachhinein nochmal aufgefallen, gesagt, ja, Wallfahrtskirche. Wallfahrt und Pilgern ist ja nun gar nicht ganz genau das Gleiche. Ne? Kannst du mir das erklären?
Darauf wollte ich gerade, also wirklich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber Christo, du gehst genau mal in dieselbe Richtung, wo ich auch gerade hin wollte. Also tatsächlich gibt es in Osteuropa keine Pilgerkultur, aber eine Wahnsinns-Wallfahrtskultur. Wallfahren ist einfach die Kurzfassung, also dass du halt an eine Wallfahrtskirche, also die ein bestimmtes Heiligtum hat, erkläre ich auch allein noch, dass du dort halt an einem Tag hinfährst, ist in der Regel bei dir in der Nähe, oder halt mit dem Bus hinfährst und dann halt da irgendwie kurz rumläufst oder die letzten 20 Kilometer gehst. Also Wallfahren ist eine Kurzfassung, und beim Wallfahren hast du sozusagen die Anbetung auch während des Gehens. Also ich habe da meine Pilgerreise in Osteuropa, die startete also in Częstochowa, das ist der größte polnische Pilgerort, und ging dann also durch Tschechien, Österreich, Ungarn nach Rumänien. So, und Częstochowa ist ja der größte Wallfahrtsort in Polen, und dazwischen lagen auch noch ein paar spannende Orte. Und das musst du dir so vorstellen, also ich sitze dann so nichtsahnend in so einer Kirche und hörst du schon von Weiben ein Wahnsinnsgesinge. Und denkst du, okay, was ist das? Ich da also raus, und dann siehst du schon so ein ganzer Trupp. Das sind in der Regel irgendwelche Pfarrgemeinden, die sich zusammengetan haben. Dann wird dann mit dem Bus, fahren die dann irgendwo hin, nehmen also ihren Pfarrer und ihre Musikkapelle mit. So, das heißt, Pfarrer vorneweg, beziehungsweise irgendeiner vorneweg, die tragen dann tatsächlich irgendwelche Kreuze vorneweg oder Fahnen vorneweg. Also irgendwie haben erstmal so einen Fahnenträger und Pfarrer. Dann kommt der ganze Trupp hinterher mit Musikkapelle. Also in dem Fall waren das irgendwie drei jüngere Menschen, die haben also Gitarre gespielt. Also die klampften da ganz begeistert. Einer hatte den Verstärker im Rucksack. Die haben ihre eigene, ja wirklich, eigene Musik. Es gibt auch welche.
Also ein Event, nicht?
Ein Event. Die haben auch ihre ganze Blaskapelle dabei. Und dann wird halt während des Pilgerns gebetet oder gesungen. So, und das ist jetzt nicht so wie hier, wo halt, also außer ein feste Burg ist unser Gott, also keiner mehr irgendein Kirchenlied zustande kriegt. Also da auch Männer um die 30, also die Kirchenfernsten überhaupt, die singen da Marienlied Strophe 1 bis 5 auswendig. So, und dann geht's los. Du hast es ein bisschen schon angedeutet. Du hast mir fast schon die Pointe weggenommen. Dann marschiert die also gesammelt mit ihrem Trupp in die Kirche ein. Das ist ja nicht nur eine Kirche, die laufen dann von Kirche zu Kirche oder von Kreuzwegstation zu Kreuzwegstation. Dann hält der Pfarrer erstmal eine Andacht, habe ich natürlich nicht verstanden, weil wir ja auf Polnisch. Und dann rennen alle um das Gnadenbild rum. Also diese Wallfahrtskirchen sind ja Wallfahrtskirchen, weil sie eine Reliquie oder ein wundertätiges Objekt haben. Also entweder Arm, Bein, Finger, Handschuh von irgendeinem Heiligen oder in Polen sehr häufig ein Mariengnadenbild, das heißt irgendwie eine Ikone, die dann hat dann irgendwie Blut geweint oder ist bei einem Brand nicht zum Opfer gefallen oder schieß mich tot, also die angeblich halt wundertätige Kräfte hat. Die ist dann im Zentrum des Altars. So, und nachdem der Pfarrer also eine Ansprache gehalten hat, also alle Mann los, also aufstehen, und da kannst du in der Regel um den Altar herumgehen und genau wie von dir beschrieben, alle Mann auf die Knie. So, ich schon nach 20 Kilometer Wandern weichgekocht, dachte ich, also das schaffst du jetzt nicht. Und damit du jetzt nicht so aufhältst, habe ich gedacht, okay, jetzt warte ich mal, bis die Pilger alle durch sind. Ich renne dann hinter den Klampfenspielern her, dann fällt das nicht so auf, dass ich nicht knie. So, und Eider Daus, kaum kam in den Altarbereich, der Klampfenspieler zack auf die Knie, aber hat weiter geklampft, ne? Also Klampf, 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 auf die Knie, Rob, Rob, Rob und wieder hoch. Also ich schaffe das gar nicht in meinem fortgeschrittenen Alter, da irgendwie alleine wieder aufzustehen, aber kein Problem, ne? Also ohne mit der Wimper zu zucken. Und in Częstochowa, da wo ich gestartet bin, ist es so schlimm,
Ja, wir reden, das muss man dazu sagen, jetzt auch so ein bisschen flapsig über das ganze Jahr und mag sich das vielleicht noch ein bisschen abfällig zwischendurch anhören, so ist es nicht gemeint, ja. Die 30-Jährigen sind auch nicht immer die 30-Jährigen Männer, die religionsfernsten, ja. Es gibt genau. Ausnahmen und wir wollen uns da natürlich nicht drüber lustig machen, aber.
Nein, ich bin gläubige Katholikin.
Du darfst das ohnehin.
Ja. Ich bin Katholikin, also ich glaube das tatsächlich. Und da dann auch, also da war selbst, ich hatte das Problem, ich hatte ein persönliches Problem, ich hatte mir nämlich bei der Wanderung vorher das Knie aufgeschürft. Und Schürfwunden am Knie verheilen ganz langsam, weil die ständig strapaziert werden. So, und jetzt stehe ich in Częstochowa, also in der Kapelle, also rappelvoll, du kommst gar nicht an das Gnadenbild ran, ne? Und die machen da ja Gottesdienst im Stundentakt. Und ich stehe da so und denke mir nichts Böses und plötzlich alle Mann, also wirklich gesammelt, wir reden hier von 500 Leuten am Stück, alle zack auf die Knie. Und ich war halt der Einzige, weil die in der Liturgie halt so weit waren. Ne? Und ich stehe da so, ich dachte, scheiße, das kannst du nicht machen. Also ich auf die Knie, schon wieder mein Schorf aufgerissen. Ne? Also ich habe ewig mit diesem aufgeschürften Knie rumlaboriert, weil ich ständig da rumknien musste und das nicht verheilt ist. Und diese dann auch in Częstochowa, kannst du um das Gnadenbild rumgehen. Und ich war wirklich peinlich berührt, weil selbst 80-Jährige mit Krücken, die haben die Krücken weggelegt und sind da auf Knien rumgelaufen. Also ich war jetzt tatsächlich wirklich ernst. Also ich war, es hat mich wirklich getatscht. Und vor allen Dingen, weil das dann halt weiterging, Chainstorm kennt man ja noch. Und ich war dann auf einem Pilgerweg unterwegs, kennt in Deutschland kein Mensch, heißt Kyrill- und Methodius-Pilgerweg. So. Und der folgt den Spuren von Kyrill und Methodius, das sind die beiden die Slawenapostel, die also dort missioniert haben, deswegen auch die kyrillische Schrift vom heiligen Kyrill. So, dann ging das eben weiter nach Krakau und ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass dort jede Menge Heiligtümer sind, die kein Mensch hier kennt. Also im Süden von Krakau, in den Außenbezirken, gibt es also zwei Riesenheiligtümer. Das eine ist gewidmet Schwester Faustina, von der ich noch nie gehört hatte. Das ist eine polnische Heilige, die Christusvisionen hatte. Waren im Kloster dort, das Kloster wurde zu klein, dann haben die erstmal eine Kirche für 5000 Leute dahin gebaut, die auch wirklich jeden Sonntag voll ist.
Wow.
Und nebendran haben sie das Heiligtum für Johannes Paul II. Hingebaut, auch mit 5000 Leuten, ist auch immer voll. So, und da war ich also wirklich tatsächlich tief berührt. Ich war dann auch in der Pilgerherberge, ich bin dann auch mal in den Gottesdienst gegangen. Und ich war total erstaunt, weil die Leute halt wirklich, das ist so eine tiefe Frömmigkeit. Also was man hier überhaupt nicht kennt, das gehört einfach dazu. Also die können alle Marienlieder, die Strophen auswendig, die können alle Gebete hierzulande, muss ja schon froh sein, wenn jemand das Vaterunser noch kann. Also die kennen das. Und das kann man jetzt so inhaltlich so oder so sehen, das will ich gar nicht beurteilen. Also ich bin auch nicht mit allem glücklich, was die katholische Kirche sagt. Aber diese tief verwurzelte Frömmigkeit, das ist,
fand was ich macht das? Also was bedeutet das? Mal unabhängig davon, dass es schön ist, wenn man Sachen auswendig lernen kann, dass viele das nicht mehr können heutzutage. Ja. Also was macht diese tiefe Frömmigkeit? Wie äußert die sich sonst?
Sie haben den Anker. Sie haben den totalen Anker. Ich habe das gemerkt, als vor Jahren ist eine Freundin von mir, ist sehr früh an Krebs erkrankt und auch verstorben. Und wir haben versucht, über ihren nahenden Tod zu sprechen. Und sie hat mir auch gesagt, es ging mir viel mehr Schuppen von den Augen, sagte, ja, du bist Christin, du hast Rituale, du hast was, du hast gebetet, du hast die Krankensalbung, du hast zumindest eine Art, eine ritualisierte Art, wie du das verarbeiten kannst. Und sie war Atheistin, sie hatte das nicht, sie hat eine Psychotherapie gemacht. Und man kann das inhaltlich wieder finden, wie man will, aber wirklich, das ist einfach ein Anker. Also ich merke das auch bei mir, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie in Panik gerade irgendwie Angst habe, ich bete innerlich immer ein Vaterunser. Das hilft. Also einfach, um dich zu beruhigen, zu beten, es gibt mir Kraft. Und ich habe das große Glück, ich bin noch auf eine Klosterschule gegangen, also auf eine konfessionelle Schule. Meine ersten Lehrerin, Klasse 1 bis 4, waren Klosterschwestern. Also ich habe das alles noch voll mitgemacht. Ich hatte eine sehr atheistische Phase, wo ich das alles abgelehnt habe. Und jetzt bin ich sehr dankbar, dass ich das alles noch als Kind quasi eingetrichtert bekommen habe, weil das jetzt so ein Gerüst bildet. So. Und das fand ich dort, diese Menschen dort haben das halt alle noch mitbekommen. Und ich habe dann auch lange überlegt, weil der Wanderweg ging dann weiter nach Tschechien. Also das Nachbarland ist Tschechien. Polen ist eines der religiösesten Länder der EU, also mit Rumänien das religiöseste. Und Tschechien ist das atheistischste Land der EU. Ich habe mich immer gefragt, warum. Und die Erklärung, also jetzt wirklich Kurzfassung, liegt im Dreißigjährigen Krieg. Weil im Dreißigjährigen Krieg war Tschechien, vor dem Dreißigjährigen Krieg war Tschechien halb katholisch und die hatten ja auch diese ganzen Jan Hus, also jede Menge protestantischer Splittergruppen. Und im Dreißigjährigen Krieg haben dort die Habsburger gewonnen und die Habsburger haben dann auf Tschechien den Katholizismus als Staatsreligion aufgepfropft. Also wenn du nicht katholisch warst, musstest du ins Exil gehen, emigrieren. Und das war so aufgezwungen, dass die Tschechen also bis heute eine tiefe Aversion gegen Religion haben, während Polen immer katholisch war. Das Patronat hat die Gottesmutter Maria. Und zu kommunistischen Zeiten war die katholische Kirche die einzige Oppositionspartei quasi oder die einzige Oppositionsbewegung. Und da hatten sie ja noch Papst Johannes Paul II. Das heißt, das ist alles wahnsinnig aufgeladen. Da vermischt sich tatsächlich Politik und Identität. Und deswegen ist dieser krasse Kontrast. Und faszinierend war halt für mich, dass diese ganzen Heiligtümer, also Sanctuarium heißt die dort, die dann halt Schwester Faustina oder Johannes Paul II. Gewidmet sind, die sind alle nach 89 gebaut worden. Also zu einer Zeit, wo in Deutschland eigentlich die Zahl der Kirchenaustritte sich gehäuft hat, haben die erstmal angefangen, Kirchen zu bauen. Das war total faszinierend. Und spätestens, als ich dann der Pilgerweg geht dann auch durch Wadowice, das ist der Geburtsort von Johannes Paul II., da habe ich mir dann voll die Kante gegeben. Seitdem bin ich großer Fan von Johannes Paul II., auch hier wieder, ich finde jetzt nicht alles toll, was er gemacht hat, aber als Papst wahnsinnig charismatisch und da ist mir erst klar geworden, was der für das Land bedeutet. Das war unglaublich faszinierend. So, und dann ging es weiter, also Kyrill und Methodius Pilgerweg beginnt in Częstochowa. Die polnische Strecke hat mir am besten gefallen aufgrund dieser tiefen Frömmigkeit, wo ich auch sofort beschlossen habe, da muss ich wieder hin. Und zwar also nur aus religiösen Gründen, also nur in so eine Pilgerherberge. Und apropos Pilgerherberge, die Częstochowa Pilgerherberge hat 800 Betten. 800. So Halligalli ist dort, ne? So, also da will ich unbedingt wieder hin. Dann Tschechien, was halt total atheistisch war. Da gibt es einen Wahnsinnspilgerort, Velehrad, habe ich noch nie gehört. Also was Altötting in Deutschland ist.
Jetzt hast du aber gesagt, eigentlich gar nicht so Lust auf so viel, auf Pilgerherberge und so viele Leute und so Halligalli.
Naja, unter tagsüber war ich ja alleine. Die fahren halt mit dem Bus hin. Also da läuft ja außer Schulklassen oder den großen Pfarrgruppen, die dann aber nur so abgeschlossen sind, bist du ja in der Regel alleine. So, also jedenfalls, die Länder kurz durchzugehen, es ging von Polen, Częstochowa, Velehrad, großer Pilgerort, den hier keiner kennt, in Tschechien, nach Mariazell, der größte Marienpilgerort in Österreich. So, und dann bin ich gewechselt auf einen noch obskureren Pilgerweg, Maria Ut. Das ist ungarisch für Marienweg oder Marienstraße. So, und der führt von Mariazell in Österreich durch ganz Ungarn nach Csíkszentmihalyi. Das ist der ungarische Name für Scheklerburg. Das ist ein Kaff in Rumänien. So, und jetzt habe ich mich natürlich die ganze Zeit gefragt, was zum Teufel. Warum in Gottes Namen haben die ausgerechnet in Ungarn einen Pilgerweg zu Ehren Marias, der also von Mariazell nach Rumänien geht? Und da ist mir jetzt wieder klar geworden, dass hier sich Religion und Geschichte total vermischen. 1038 starb der erste ungarische König, Stefan I. wurde auch heilig gesprochen, obwohl er also gänzlich unheilig war. Aber er hat Ungarn missioniert, also er hat das Christentum dort hingebracht. So. Also er war Christ und sein Sohn ist viel zu früh verstorben. Seine sonstigen Nachfolger in der Thronfolge, die waren aber alles Heiden. Deswegen hat er den erstmal Blei in die Ohren gießen lassen, hat sie geblendet, damit die nicht König werden. Das hat ihm nicht gepasst. Also soweit zum heiligen Stefan, ja. So, damit also ganz klar war, sein Nachfolger muss auch Christ sein, aber war halt nicht sein Sohn. Und als er dann 1038 gestorben ist, gab es keine offizielle Nachfolgeregelung. Deswegen hat er dann der Legende nach auf dem Sterbebett. Und dieses Bild, was jetzt kommt, hängt in allen Kirchen dort, also wirklich Ungarn, siehst du das überall, hat die ungarische Krone, die hat so ein schiefstehendes Kreuz, hat er der Jungfrau Maria anvertraut. So, damit wurde Maria die Schutzpatronin, also nicht nur von Bayern und von Polen, sondern auch von Ungarn. Und damit begann offiziell das Regnum Marianum, also das Marienkönigreich in Ungarn. So, jetzt kann man sagen, das ist ja alles uralte Legende, wen interessiert das heutzutage noch? Es interessiert sogar sehr viele Leute. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Kommunisten dort eingezogen sind, haben sie als allererstes in Budapest die große Regnum Marianum-Kirche platt gemacht. Also die war eigentlich noch halbwegs intakt, haben die abgerissen, haben eine Stalin-Statue dorthin gestellt. Also um das zu übertünchen. Also das ist wirklich ein Mythos oder eine Legende, die wirklich bestimmend ist. Und jetzt wird es noch spannender, also was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und eigentlich bin ich ja historisch total bewandert. Aber frage ich mal dich jetzt, wenn du es nicht weißt, ist es nicht schlimm.
Höchstwahrscheinlich nicht. Erzähl.
Sag dir Trianon etwas?
Nein, Triathlon sagt mir was. Aber.
Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, in Ungarn kennt jeder Trianon. Das war der Vertrag von Trianon 1920. Und zwar, was in hierzulande niemand auf dem Schirm hat. Ungarn war ursprünglich dreimal so groß, wie es heute ist. Also zu Ungarn, zum Königreich Ungarn gehörten bis 1920 Teile von Österreich, Teile sogar von Italien, die gesamte Slowakei und ganz Transsilvanien, also quasi halb Rumänien. So, und im Vertrag von Trianon 1920 hat Ungarn 2/3 seiner Landfläche verloren. 2/3. Das ist, du siehst in jedem ungarischen Dorf ein Trianon-Denkmal. Trianon, es gibt Trianon-Aufkleber auf Autos, Trianon-Hausnummernschilder. Also stell dir mal vor, hier hätte jemand ein Autoaufkleber mit den Grenzen des Deutschen Reiches von 1939. Da wäre ja die Hölle los, ne? Dort ist das gang und gäbe. Für die ist das ein Wahnsinn, also das nationale Schande, also da haben wir das verloren. Was aber dazu führt, dass du jetzt jede Menge ethnische Ungarn in Rumänien, in der Slowakei etc. hast. So, und deswegen führt dieser Pilgerweg, also der Pilgerweg, hier vermischt sich Religion und Geschichte. Und das war mir überhaupt nicht klar, dass Teile Österreichs waren auch ungarisch. Deswegen geht dieser Weg von Mariazell durch ganz jetzt Ungarn nach Csikszentmihalyi, was eigentlich ein Ort weit in Rumänien ist, aber das war früher Erdeli, nämlich Erdeli ist der ungarische Name für Transsilvanien, war alles früher ungarisch. Und dort siehst du also Kirchen, also Rumänien ist eigentlich rumänisch-orthodox und dort, wo die Ungarn sind, ist es römisch-katholisch.
Christine, wow, das ist ja jetzt eine Nachhilfestunde gewesen in Religion, Geschichte, Geografie.
Ja. Ich sag dir, Pilgern bildet.
Wahnsinn. Nein, total, total interessant. Trotzdem kommen wir jetzt zum Ende. Ja, bevor ich dir ganz herzlich danke, will ich noch wissen, Pilgern, da geht es ja auch immer um Erkenntnis, um Erleuchtung. Ja, du hast schon gesagt, diese Bedeutung dieses Ankers der Frömmigkeit und der Religion, das ist dir jetzt nochmal klar geworden. Du bist ja noch gar nicht so lange wieder da, ist ein paar Tage her.
Eine gute Woche, ja.
Ja, gute Woche.
Und schon gleich bei dir, ne?
Ja, direkt natürlich, dein erster Weg. Nicht ganz. Aber was ist die Erkenntnis, was hast du mitgenommen jetzt aus diesen letzten Wochen und Monaten Pilgern in Osteuropa?
Also wandermäßig war das eher mittelprächtig. Der Weg war teilweise nicht existent, die Landschaft war mittelprächtig, es war sehr viel Zivilisation, aber ich habe so wahnsinnig viel gelernt. Also die Leute, die ich getroffen habe, die Geschichten, die sie mir erzählt haben, also es war eine wahnsinnig faszinierende Wanderung, aber ganz anders, als ich das sonst, also man muss diesen Wanderanspruch, tolle Landschaft, tolle Natur zurückstellen und sagen, okay, hier geht es darum, eine Religion, eine Geschichte zu Fuß zu erfahren, was natürlich viel, viel intensiver ist, als wenn du da einfach rumfährst. Und da war das einfach großartig.
Wenn du jetzt in Deutschland bist, dann heißt das auch immer Wanderpause, ja?
Genau.
Und in der Regel ein paar Vorträge. Ist jetzt auch wieder
Shows,
so?
Shows, nicht Vorträge.
Entschuldigung,
nicht
nein,
Show. Das ist
Live-Shows, genau. Multimedia, schneiden wir raus. Nein, schneiden wir nicht raus, lassen wir drin. Hast natürlich vollkommen recht. Es ist mehr als ein Vortrag, sondern es geht da wirklich auch sehr unterhaltsam zu. Ja, du erzählst sehr viel, auch jetzt gar nicht so, ich weiß es nicht, so vielleicht weißt du es selber noch gar nicht, so detailliert über das Pilgern und über die Religionsgeschichte. Ja?
Nein, das
es wird mit Sicherheit hier und da ein bisschen was drin sein, aber es geht um deine Storys halt von unterwegs. Was steht an? Wie viel sind das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten?
Also ich habe pro Saison immer so zwischen 30 und 40 Auftritte. Also ich bin wirklich im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs.
Saison ist jetzt.
Die startet jetzt, über die Wintermonate. Also jetzt, 13.11. ist mein erster Auftritt. Also wer sich dafür interessiert, alle Termine, alle Ticketlinks unter auf meiner Webseite christinetürmer.de. Christine mit CH, Türmer mit TH und OE. Also christinetürmer.de. So, und worum geht's? Meine neue Show heißt Wandern total, die Welt zu deinen Füßen. Da erzähle ich um verschiedene Wanderkulturen. Da wird es auch um Pilgern gehen. Das ist wirklich dann so, also halt ein Kapitel von ganz vielen, weil es eine bestimmte Wanderkultur. Also da werde ich ganz bestimmt nicht von Stefan dem Ersten und dem Regnum Marianum erzählen, aber zu sagen, okay, das ist also Unterabteilung von Wandern. Und wie wandert man in Europa, wie wandert man in USA oder in Asien? So, und im zweiten Teil gibt's gerade für meine vielen weiblichen Fans gibt's also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man die Angst vorm alleine Wandern und Zelten verliert. Da gehe ich wirklich diese ganzen Sachen, kommt da jetzt ein böser Mann und überfällt mich, gibt's da jetzt einen Wildschwein und einen Bären oder kriegt eine Schlange in mein Zelt oder was kann da alles passieren? Die gehen wir alle durch, dass es dann hinterher auch keine Ausrede mehr gibt, nicht selbst loszuwandern.
Und wer dann doch nochmal eine Detailfrage hat, das finde ich das Schöne, kann sie dir auch jederzeit stellen, auch über Social Media und so weiter. Genau, beantwortest du immer alles.
Genau, ich bin auf Social Media ganz aktiv, immer mit meinem Namen, Christine Türme. Ich poste von unterwegs ja jeden Tag, da kann man mir dann genau folgen. Und wer sich für die Asien-Geschichte interessiert, für den gibt es auch noch ein Highlight. Und zwar am 27.02. erscheint mein nächstes Buch, heißt Hiking Asia und geht, eben genau um Asien. Also um die Wanderung, also nicht nur um den Pilgerweg, das war wirklich eher so ein Nebenkriegsschauplatz. Ich bin ja ganz viele Wege da gegangen, Taiwan, Korea und vor allen Dingen in Japan.
Du hast mir, bevor wir die Mikrofone eingeschaltet haben, erzählt, dass du einen ganz schönen Weg gefunden hast, wie deine Leserinnen und Leser genau. an ein Buch kommen, was signiert ist, was aber keinen Cent mehr kostet und noch nicht mal Versandkosten.
Genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kommt zu meinen Shows, weil bei meinen Shows bin ich immer schon eine Stunde vor Beginn am Einlass. Das macht kein anderer Künstler außer mir. Ich stehe dann schon da für Buch signieren, Selfies, Fotos und ich nehme auch gerne Schokolade entgegen. Also da bin ich schon da, da kriegt man das auch natürlich signiert. Ich verkaufte doch immer meine Bücher. Aber was jetzt ganz neu ist für das neue Buch, es gibt einen Webshop oder eine Buchhandlung, die heißt Autorenwelt. So, autorenwelt.de/hikingasia. Da, wenn man da bis zum 8.2. bestellt, zum ganz normalen Ladenpreis bekommt man mein Buch versandkostenfrei mit einer mit einer neutralen Widmung und einem kleinen Goodie direkt zum Erscheinungstermin ins Haus geliefert. Also für euch, liebe Hörer, ohne Zusatzkosten, einfach dort bestellen und ihr kriegt aber zusätzlich Buchwidmung, Stempel, es gibt bei mir immer schöne Stempel, diesmal für japanische und ein kleines Goodie dazu.
Finde ich einen schönen Service. Und ja. Wer sich das jetzt nicht alles merken kann oder konnte, ja, es war ja jetzt viel zum Mitschreiben, Domains, Webseiten und so weiter. Ich packe das immer ja auch nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet und da könnt ihr das dann alle nachlesen. Wenn ihr den abonniert habt und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann kommt jetzt die nächste Domain, dann könnt ihr das nämlich tun unter christoförster.com/frei raus. Packen wir nochmal Infos zu dir rein, Christine. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Es gibt noch viel zu besprechen und wir werden mit Sicherheit nochmal irgendwann
zusammenkommen, denke ich mir. Also in diesem Sinne, Happy Trails, Buen Camino und überhaupt.
Ja, heute bleibt mir in der Abmoderation nicht mehr viel zu sagen. Wir haben bereits hingewiesen auf das, was so kommt von Christine, auf ihre Shows, auf das neue Buch, auf die Website, auf den Instagram-Kanal. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, kommt das alles nochmal in den Newsletter rein. Ich danke dir ganz herzlich fürs Hören. Hoffe, dass du was mitnehmen kannst aus dieser Folge. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, nächsten Dienstag bei der nächsten Folge frei raus und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Still, hell with easy roads, the best is up the hill. I've been coming up empty without a say. I love you more with every passing day. Even when the bad weeks and months hurt like hell. And I know that sometimes get real blue. Work with me and we can make it through. You can lean on me, 'cause hon, I'm here for you. Thank you.
Christmas.